Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Das ist jetzt schon die 14. Folge, die wir heute ausstrahlen. Wolfgang, das ging verdammt schnell.
Ja, die Zeit rast wahnsinnig. Also letzte Woche habe ich gesagt, das ist ein Vierteljahr jetzt schon. Wir sind schon jetzt in der zweiten Hälfte. Mhm. Also wir machen bis Ende des Jahres dann schon fast das halbe Jahr voll.
Ja, und das kannst du das rechnen, wie viel das ist? Ne, 26 Stück wären das hier dann.
Beim halben Jahr, ja. Wenn ja. Vierteljahr 13 ja. sind, dann...
Wir wollen in dieser Sendung einmal über das kommende Betriebssystem von Microsoft sprechen, über Vista. Sprichst du da überhaupt mit? Du hast ja nur noch Linux.
Vista denn da schon was darüber oder so? Ja, ich kann nicht so sehr viel mitsprechen. Ich habe es mir angesehen, natürlich, okay. Es ist nicht das Betriebssystem, was ich mir auf dem Rechner spielen würde. Wenn man einmal Linux drauf hat, dann müssten schon erhebliche Anstrengungen da sein, um was Besseres zu finden. Aber es ist natürlich etwas sehr Bedeutendes, denn die Verbreitung ist ja nun doch weitaus höher als die von Linux.
Ob da Spanier dabei waren, als das Betriebssystem erfunden wurde?
Karl Lauer.
Hasta la vista, weißt du, was das heißt?
Ja, ich weiß, was das heißt. Lass uns über die Nationalbibliothek sprechen. Da ist ein Gesetz, welches in Kraft getreten ist und trotzdem nicht durchgeführt wird und welches uns alle verunsichert. Und dazu haben wir einen Sprecher, und zwar Herrn Stefan Jockel, den wir nachher am Telefon dazu befragen werden.
Also ich habe schon gedacht, ich hätte mich strafbar gemacht in der Zwischenzeit, seit Juni. Denn ich habe nichts abgeliefert bei der Nationalbibliothek und da stehen eigentlich 10.000 Euro Strafe drauf. Mhm. Aber wir werden hören, glaube ich, von ihm, dass sie das noch nicht verfolgen.
Nein, du wirst nicht bestraft.
Ja. Dann war ich auf einer Veranstaltung in Paderborn. Da wurde wieder eine Sonderausstellung eröffnet. Und zwar, das heißt vielmehr, die wird morgen eigentlich erst eröffnet, Computer und Medizin. Und im Heinz-Nixdorf-Museumsforum, das eignet sich ja sehr gut für so große Ausstellungen zu machen. Wir kennen das ja von unseren Computernächten her und wir hatten den Computer und Roboter einmal vorgestellt, diese Sonderausstellung. Auch diese Ausstellung wird wahrscheinlich wieder ein großer Erfolg werden. Sie wird ein halbes Jahr lang zu sehen sein. Sind Sie gespannt, was es da alles gibt?
Ja, und wenn wir dann nicht so lang werden in dieser Sendung wie in der letzten, dann haben wir vielleicht diesmal wieder unsere Zuhörerstimmen am Ende.
Wir haben einen dicken Batzen eingeplant, wo wir das mal wieder machen können.
Jo, dann würde ich doch sagen, was hältst du denn von dem neuen Windows-Betriebssystem, was dann kommt? Jetzt mittlerweile ist ja erstmal so ein Release-Kandidat. Was heißt das eigentlich, Release-Kandidat?
Ja, nun, das ist die Ausgabe. Ich meine, ist ja neu, dass jetzt jedermann eigentlich an das drankommen kann. Und ich gehöre zu den Glücklichen, der den zweiten Kandidaten zu Hause hat. Denn kaum hatte ich diesen zweiten Kandidaten geladen, hat man mir den unter dem Hintern wieder weggezogen. Das heißt, Microsoft hat das wieder rausgenommen, diese RC2.
Warum verbreiten die das?
Und jetzt ist RC1 wiederum aktuell, wo 2450 Fehler noch drin sein sollen. Und bei dem RC2 sollten es nur noch 1470 gewesen sein.
Ja, du weißt doch, wie das mit der Software ist. Wie mit Bananen, die reifen beim Kunden.
Ja, ja. Also, wenn man das alles richtig gemacht hat, wenn man 2,5 Gigabyte, weißt du noch, was 3.11 war oder 3.1 war? Waren das fünf Disketten?
Nee, wie viele Disketten weiß ich nicht mehr. 3.11 war damals mit Netzwerkunterstützung, das weiß ich, ja.
Ich meine, es wären fünf von diesen 1,4 Megabyte Disketten gewesen. Das wären jetzt 1700.
1,44.
1700. 1700, um die 2,5 Gigabyte nach Hause zu bekommen.
Ist ja untragbar.
So, und wenn man das geschafft hat, wenn man einen schnellen Internetzugang hat, dann muss man das Ganze noch brennen, muss das Image brennen. Und wenn man dann Glück hat, dann kann man das neue Betriebssystem erstmal wahrscheinlich parallel zu dem XP auf eine zweite Platte oder sowas laden und kann dann je nachdem entscheiden, wenn man einsteigt, ob ich XP oder ob ich Vista laden will.
Gut, wenn du jetzt also, Vista schon drauf hast, was fällt denn so als erstes auf?
Also mir gefällt's vom Optischen her. Wenngleich es vielleicht auch ein bisschen sehr viel Ähnlichkeit mit Apple hat. Also die Oberfläche, die wachsen jetzt so zusammen. Ob man sagen kann, da ist ein bisschen zu viel von Apple genommen worden, das wird Prozesse geben. Ich weiß es noch nicht.
Ist das so wie mit den Autos, dass man nicht mehr unterscheiden kann, welche Marke das ist?
So ähnlich wird das, ist das schon. Ne? Mhm. Also, bei dem XP, da habe ich so gleich am Anfang gesagt, das will ich nicht, das ist mir zu bunt, da oben diese blauen Kästen da drauf und so weiter. Ich habe es auch geschafft, bis vor wenigen Wochen das XP zu überspringen. Ich hatte immer noch Windows 2000 drauf, bis mein Laptop gekracht ist. Du musst einen neuen kaufen und da ist natürlich XP drauf.
Aber du kannst doch bei XP auch die alte Oberfläche einstellen. Du musst doch nicht diese kitschig bunte Bonbon-Oberfläche
haben. Ja gut, ich hab da auch das klassische Windows eingestellt und so weiter. Und dennoch war es mir irgendwie zu komisch.
Gut, ich habe es auch nicht laufen.
Das Vista, das werde ich wahrscheinlich drauf spielen. Das gefällt mir eigentlich. Es ist sehr zurückgenommen, es ist sehr elegant und es bietet doch so ein paar Sachen. Ich habe manchmal 50 Fenster auf. Das kommt so, während des Tages passiert das so. Und dann weiß ich nicht mehr, wo ist denn jetzt das Fenster überhaupt? Dann habe ich 13 Firefoxen und was weiß ich alles, was da alles geöffnet ist.
Aber Moment mal, der Firefox, da kannst du doch Tags öffnen.
Ja.
Und da brauchst du den Firefox dann nicht mehrmals aufzumachen.
Ja, manchmal ist es doch so, dass man da irgendwo drauf drückt und dann wird er geöffnet. Dann kommt der neue Firefox.
Sowas habe ich auf meinem Rechner nicht.
Ja gut, okay. So, und jetzt kann ich bei Vista eben, wenn ich die Windows-Taste drücke und Tab drücke, dann kann ich mir so wie auf so einem Rolodex, auf so einem Telefonverzeichnis, die ganzen Fenster ansehen und kann sie umklappen. Und wenn ich dann die Taste loslasse, dann ist das Fenster, was vorne gerade gezeigt wurde, ist dann auch aktiv.
Das habe ich auch seit 5 Jahren auf meinem Rechner. Unterschiedliche. Ja, gut, Arbeitsflächen, da kann ich einstellen, wie viel ich haben
will. Dass du alles schon hast, das ist doch ganz klar. Nein,
Linux, ja, Linux ja, hat es, ja, Linux ja. hat es. Das ist ja auch ein richtiges Betriebssystem.
Also so ein paar Sachen, dass man eine Zustimmung geben muss, wenn ein Programm installiert wird, also dass das so ohne Zustimmung gar nicht mehr geht, finde ich ja, schon ganz gut wegen der
aber
Sicherheit.
Aber das ist doch ein Akt von dir, ein reiner Willensakt. Du willst ein Programm installieren. Wieso ja. musst du, wenn du das tust, danach zustimmen?
Es könnte ja sein, dass
ach, das geht automatisch bei dir. Du weißt nichts davon, oder?
Ich weiß, du hast ja sowieso alles. Der Firefox läuft übrigens schon.
Schon?
Ja, und dann Antivirus läuft nicht. Mhm. Aber das ist ja klar, das ist ja auch noch eine Beta-Version. Dann habe ich zu Hause Standby-Probleme. Wenn ich ausschalte, fährt er in Standby-Modus und die kriege ich nicht mehr hoch und auch nicht ausgeschaltet. Aber das liegt vielleicht an meinem Rechner, das liegt da vielleicht an der Hardware, oder? Und die Transparenz der Fenster, das müsste dir doch auch gefallen.
Na, ich weiß es nicht.
Also es ist so, dass man nicht mehr die klaren so Fenster hat, ja. sondern die leuchten so ein ganz klein bisschen durch und man kann die Transparenz auch einstellen, man kann es auch ausstellen, wenn man sagt, null Transparenz, ja. dann ist es wieder so, wie man das von XP her kennt. Also ich finde, das Outfit ist schöner geworden, was dahinter steckt, ob man besser größere Dateien
gut, also wenn die Frau Windows hat jetzt neue Kleider und die sind viel schöner geworden, aber taugt sie denn auch mehr?
Das konnte ich in der kurzen Zeit, ich habe sie erst ein paar Tage installiert.
Ach so, gut, Entschuldigung.
Na, das konnte ich also noch nicht feststellen. Ich glaube, das kann auch noch keiner feststellen. Auf jeden Fall war ich ganz stolz darauf, dass ich mal schneller war als die Installation. Das heißt, er hat von dem Toshiba, den ich da habe, 3 Treiber nicht gefunden in seiner Datenbank und die musste ich nachträglich per Hand einspielen. Das heißt also, ich hatte modernere Treiber zur Verfügung, als Windows sie hatte. Und da war ich ganz stolz drauf, weil sonst ist es immer umgekehrt gewesen. Mhm.
Gut.
Ob ich da natürlich erfreut bin über den Preis, den es haben soll. Es soll ja dann 7 Versionen geben, wie ich gehört habe. Was ich mir jetzt runtergeladen habe, ist eine Ultimate. Das ist also die All-in-One da mit Media Center und mit allem Möglichen drum und dran. Es soll, glaube ich, 398 € kosten. Das ist ja ein ganz schöner Batzen Geld.
Mhm. Ja, denke mal.
Und ob mir das wert ist, das muss ich noch überlegen.
Da kaufen andere Leute einen Rechner dafür.
Ja. Da kann man sogar 2 Rechner zum Teil kaufen dafür. Mhm. Also wie ich höre und wie ich merke, du wirst einer der Verweigerer sein, der kein Vista aufspielt.
Ich habe ein richtiges Betriebssystem auf meinem Rechner, was seit Jahren läuft und nicht abstürzt und wo mir eigentlich gar nicht so viel fehlt. Und wenn, dann besorge ich mir das legal und kostenlos aus dem Internet. Und wenn ein neuer Kernel oder sonst was kommt, dann hole ich den auch legal und kostenlos aus dem Internet. Und außerdem kommt das meinem Hobby etwas mehr entgegen. Man kann viel mehr, darf viel mehr, man macht viel mehr. Es ist etwas anderes als so ein Customized-Ding, wo keiner reingucken darf und soll und braucht und wo man viel Geld dafür bezahlen muss.
Aber komischerweise, die Marktzahlen, die sprechen von 90% Windows-basierten Rechnern. Und das ist Linux, ist nur 3%, glaube ich. Und der Rest läppelt sich so zusammen mit Apple und so weiter. Deshalb müssen wir darüber reden, über das,
was natürlich müssen wir darüber reden, selbstverständlich. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, die Leute, die das nur rein aus Hobby betreiben, diese Computerei, die können sich die Zeit erlauben und mit Linux arbeiten. Das ist heute auch in der Installation sehr, sehr, sehr einfach geworden. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Und die bisher, die mit Windows arbeiten müssen oder wollen, sollen es tun, ist ja in Ordnung.
Ja, ganz kurz, ich habe mal kurz gerechnet. Also als Microsoft das rausgenommen hat, dieses Download. Da habe ich mal gerechnet, wie viel bezahlen die überhaupt weltweit dafür. Ich habe mal angenommen, wenn bei 6 Milliarden Menschen, das sind ja 600.000 Millionen, da wird so 1 Million sich das bestimmt runterladen wollen. Das wären also dann 2,5 Pendabyte, nicht mehr Terabyte, sondern Pendabyte. Dann habe ich geguckt, was kostet dann 1 Terabyte am Traffic. Kam, der billigste Angebot war $70, also da haben sie $170.000. Kostet so ein Download für Microsoft.
Naja, das ist nicht teurer für Microsoft, als für andere Leute eine Briefmarke zu kaufen.
Okay.
Lieber Wolfgang Back, ich habe für meinen Gesangverein vor einigen Jahren mal ein Festbuch gemacht, mit einer ganzen Menge Seiten und Bildern und Texten und sowas. Und nachdem wir unser Fest gefeiert hatten, habe ich dann ein Schreiben bekommen von der Deutschen Nationalbibliothek. Da stand drin, Sie als Vorsitzender und so weiter sind verpflichtet, der Deutschen Nationalbibliothek von Ihrem Festbuch 2 Exemplare zuzuschicken. Ich wusste bis dahin gar nicht, wie und warum. Aber es gibt eine Deutsche Nationalbibliothek und die hat den Auftrag, alle Druckwerke zu sammeln und zu archivieren, weil das Kulturgut ist. Und jetzt hat es eine Gesetzesänderung gegeben, letztes Jahr am 23. Dezember, was keiner so richtig mitbekommen hat. Und dieses Jahr ist dieses Gesetz dann auch in Kraft getreten und der Kerninhalt sagt, dass alles, was im Internet veröffentlicht wird, muss man der Deutschen Nationalbibliothek, genau wie ein Buch, was man schreibt, wie ein Heft, was man entwickelt, zur Verfügung stellen oder zur Abholung bereitstellen. Und wenn man das nicht macht, wird man mit Strafe bis zu 10.000 Euro bedroht, mit Bußgeld. So, und jetzt, um mal ein bisschen Klarheit da hineinzubringen, haben wir den Sprecher der Deutschen Nationalbibliothek am Telefon, Herrn Stefan Jockel.
Schönen guten Tag, Herr Rudolf.
Herr Jockel, ich habe einen Internetauftritt und ich habe Ihnen als Deutsche Nationalbibliothek noch gar nicht diese Sachen, meine Seiten geschickt. Habe ich mich strafbar gemacht?
Nein, strafbar ist sicherlich nicht das richtige Wort. Aber es ist in der Tat so, dass wir nach der Novellierung des Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek auch Netzpublikationen sammeln. Das heißt, auch Ihr Internetauftritt gehört zunächst einmal zum Sammelgebiet der Deutschen Nationalbibliothek.
Aber muss ich Ihnen den schicken? Denn der ist ja nun frei. Sie können sich das ja einfach holen.
Ja, Sie sollten uns zumindest darüber informieren, dass es ihn gibt und dann können wir auf Sie zukommen, wenn wir tatsächlich auch in der Lage sind, das zu sammeln. Denn Sie können sich ja vorstellen, wenn wir nun unmittelbar beginnen wollten, alle deutschsprachigen Internetauftritte zu sammeln, wäre das eine ungeheure Menge. Dafür müssen erst Verfahren und Vorgehensweisen entwickelt werden.
Soll ich auf meiner Homepage jetzt schon mal draufschreiben, darf von der Nationalbibliothek geholt werden?
Ja, das können Sie gerne draufschreiben, aber es bedarf dieser Genehmigung natürlich nicht. Es ist ein gesetzlicher Auftrag und der wird nun auch nochmal präzisiert werden durch eine Ablieferungsverordnung. Aber wenn der Internetauftritt dazugehört zu unserem Sammelgebiet, dann müssen wir den sammeln, dann können Sie uns das nicht genehmigen oder verbieten und wir haben auch keine Wahl.
Ich stelle mir so ein bisschen vor, wie sieht das eigentlich bei Ihnen aus, wenn Sie also jede Schrift von einem Gesangverein sammeln und so weiter. Das muss ja ein Riesengebäude sein, wo Sie das aufheben.
Ja, das stimmt schon. Wir sind ja an den Standorten Leipzig, Frankfurt und Berlin vertreten. Mit Bibliotheken in Berlin ist das Deutsche Musikarchiv. In Leipzig und in Frankfurt haben wir jeweils Bibliotheken und wir haben einen Bestand von an die 23 Millionen Medieneinheiten in den Magazinen liegen.
Das ist eine Menge.
Das ist schon wirklich viel, ja.
Mit wie viel Terabyte oder Pentabyte rechnen Sie denn eigentlich, was wenn das Internet bei Ihnen jetzt aufgehoben sein will?
Das können wir im Moment noch nicht abschätzen. Da muss man wirklich sehen, wie weit die Sammlung geht und wie umfangreich sie sein wird. Es wird dann natürlich auch zu fragen sein, wie oft wird man das sammeln, wie oft wird man die Homepages sammeln, denn sammelt man jede nach jeder Änderung, das wird technisch sehr kompliziert werden, oder sammelt man, wenn man über Homepages spricht, zum Beispiel im Rahmen eines Querschnitts, dass man den einmal, zweimal, dreimal im Jahr jedenfalls in einem bestimmten Rhythmus legt und dann einfach alle Homepages sammelt.
Worauf müssen Sie denn warten? Das Gesetz ist in Kraft getreten. Normalerweise müsste ich meine Sachen an Sie melden und abliefern.
Ja, das ist richtig.
Aber von Ihrer Seite aus besteht jetzt im Moment wohl technisch noch gar nicht die Möglichkeit, meine Daten entgegenzunehmen. Kann ich jetzt trotzdem mit einem Bußgeld belegt werden? Und worauf warten wir, bis das losgeht?
Wir müssen zunächst mal die Verfahren entwickeln, wie wir mit diesem neuen gesetzlichen Auftrag umgehen. Das konnten wir natürlich nicht in vollem Umfang, bevor er vom Bundestag verabschiedet und uns aufgetragen wurde, denn da musste man ja zunächst mal warten, was passiert. Wir können heute bereits Netzpublikationen, Medienwerke sammeln, die als abgeschlossene Publikationen veröffentlicht werden, wenn Sie sich einfach ein Buch vorstellen, was jetzt nicht gedruckt wird, sondern als Datei oder Sammlung von Dateien ins Internet gestellt wird. Damit können wir bereits sehr gut umgehen. Das sammeln wir auch bereits. Wenn wir am anderen Ende das gesamte deutschsprachige Internet betrachten, dafür müssen die Verfahren erst entwickelt werden. Das können wir erst tun, nachdem wir den Auftrag erhalten haben. Das ist im Sommer diesen Jahres der Fall gewesen. Und nachdem wir dann auch die dafür notwendigen Mittel zugewiesen bekommen, damit rechnen wir für das Haushaltsjahr 2007. Um auf Ihre andere Frage nochmal zu antworten, es gibt in der Tat eine Ordnungswidrigkeitsregel auch in diesem neuen Gesetz. Wir können also ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten, wenn der Pflichtablieferung nicht nachgekommen wird. Natürlich werden wir dieses Ordnungswidrigkeitsverfahren erst dann einleiten, wenn wir überhaupt dazu in der Lage sind zu sammeln, wenn wir in der Lage sind, die Dinge auch zu verarbeiten. Das heißt, hier dauert es noch einen Moment, bis man das Ordnungswidrigkeitsverfahren überhaupt ins Auge fassen kann. Man muss auch sehen, es geht prinzipiell ja nicht darum, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren irgendwie zu starten, um dann Bußgelder zu erhalten. Es geht ja vor allen Dingen darum, das ist die Intention des gesetzlichen Auftrages, das kulturelle Erbe Deutschlands zu sammeln. Und da man nun sagt, es geht immer mehr auch in Richtung Publikation im Internet, hat man das nun zu der Sammlung der bislang gedruckt veröffentlichten Werke hinzugenommen.
Was geschieht mit meinen Urlaubsbildern, die ich bei mir auf der Seite hinter einem Passwort verstecke, damit nur meine Familie daran kann und ähnliche, vielleicht auch brisantere Sachen?
Da muss man natürlich sehen, die Sammelpflicht, wie sie das Gesetz jetzt festlegt, definiert Medienwerke, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wenn Sie die nun vollständig hinter einem Passwort verschließen und das nur einem ganz kleinen, eng definierten Kreis von Benutzern geben, dann wird das wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Dann ist es ja nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wenn Sie hingegen eine Seite kommerziell nutzendes Passwort verkaufen oder wenn Sie sagen, ich habe eine Seite mit Inhalten, ich möchte aber wissen, wer sie ansieht, jeder, der mich danach fragt, kann das Passwort bekommen, dann in der Tat wird es dazugehören. Allerdings sind Bilder ja nur, ja, gehören natürlich auch dazu, aber wir sind ja vor allen Dingen auf Schrift und Ton ausgelegt.
Das klingt alles nach viel, viel neuem Personal und nach viel, 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 viel Geld.
Ja, das wird natürlich schon etwas Geld kosten. Im Gesetzentwurf war die Rede davon, dass es zwischen 1,9 und 2,9 Millionen Euro pro Jahr kosten wird. Das wird sich zunächst in einer Personalaufstockung natürlich bemerkbar machen und später wird man dann auch, wenn man die Verfahren hat, wird man auch in Hardware und Software womöglich investieren müssen. Aber es müssen natürlich für die Masse der Dinge, gerade wenn Sie über das ganze Internet reden, schon auch Verfahren entwickelt werden, die das stark automatisiert verarbeiten.
Also, wir können festhalten, dass wir im Moment noch nicht bestraft werden, wenn wir nichts melden.
Auf jeden Fall, ja.
Sollten wir denn schon melden?
Sie sollten auf jeden Fall melden.
Ich habe eine Homepage.
Schreiben Sie uns eine E-Mail. Sie haben eine Homepage und wir antworten Ihnen dann darauf und sagen, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Wir können dann auch konkret sagen, wir schauen es vielleicht auch an gleich und können sagen, jawohl, das gehört zum Sammelgebiet, Sie müssen dies und jenes tun. Oder wir sagen, da müssen wir abwarten, bis die Pflichtablieferungsverordnung erlassen ist. Wir wenden uns wieder an Sie und damit sind Sie Ihrer Pflicht vollständig nachgekommen.
Das wird aber dann eine Automatenantwort sein. Sind Sie sich eigentlich im Klaren darüber, dass wir über 10 Millionen .de Adressen haben, die sich alle melden müssten?
Ja, das ist schon so, das ist vollkommen klar. Und große Mengen schrecken uns ja nicht. Ich hatte das ja vorher schon erwähnt. Wir haben einen täglichen Zugang an gedruckten Werken von 1200 Stück. Das Titeln in jeweils 2 Exemplaren. Also das ist ja schon auch eine große Menge. Und bei den Homepages natürlich, die Briefe sind natürlich formuliert, aber man schaut schon auch drauf, wer ist es, was für ein Absender ist es? Ist es eine private Homepage, ist es eine gewerbliche Homepage, was passiert da?
Ich glaube, es ist etwas klarer geworden und wir werden also nicht mit Strafe direkt erstmal bedroht. Die Sache wird aufgebaut und das kulturelle Erbe zu wahren ist ganz wichtig. Schönen Dank für diese Information und schönen Tag noch, Herr Jockel.
Ja, danke für den Anruf. Schönen Tag, Herr Rudolph.
Nach der großartigen Ausstellung Computer und Gehirn im Jahre 2001 im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn folgt jetzt wieder eine Halbjahresausstellung. Sie heißt Computer und Medizin. Ich war am Wochenende da und habe sie mir angesehen.
Herr Dr. Beiersdorf, Sie sind einer der Geschäftsführer hier im HNF und bei Ihnen fällt wahrscheinlich jetzt so ein bisschen was ab. Denn 2,5 Jahre haben Sie an dieser Ausstellung gearbeitet. 3,2 Millionen, sagt man, sind die Werte der Exponate, wenn man sie wieder beschaffen müsste. Und übermorgen geht es richtig los, morgen für geladene Gäste. Wie fühlen Sie sich?
Ja, wir sind natürlich stolz, dass wir eine so spektakuläre Ausstellung hinbekommen haben. Wir zeigen ja hier die allerneueste Hochtechnologie im Bereich der Medizintechnik und zwar in allen wesentlichen Bereichen, nicht nur im klinischen, auch im vorklinischen Bereich. Es geht los mit Prävention. Das heißt, wie kann computergestützte Technologie bei Fitness, bei Wellness, bei Gesundheitsinformationen dergleichen eingesetzt werden. Dann vor allem aber auch im klinischen Bereich Diagnostik, bildgebende Verfahren, Funktionsdiagnostik, Labordiagnostik, Operationssaal der Zukunft und vor allem der große Bereich, der ja nun auch aufgrund der demografischen Entwicklung immer wichtiger wird, Leben mit Krankheit und Behinderung, gerade auch für ältere Menschen. Da zeigen wir Telemonitoring, Unterstützung des Stützenbewegungsapparates, intelligente Implantate und. Also wirklich eine hochinteressante Ansammlung von sehr interaktiv inszenierten Exponaten, die sowohl für Laien als auch für Fachbesucher sehr interessant sind.
Und dann findet man irgendwie auch bekannte Dinge, die wir im Computerclub schon 1985 realisierten. Das sind also 21 Jahre her. Ich stehe hier vor einem Brain-Computer, also vor einem Gehirncomputer. Und da steht, einige Forschungsinstitute arbeiten nun daran, eine unmittelbare Verbindung zwischen menschlichem Gehirn und Computer herzustellen, sodass zum Beispiel ein Cursor oder ein Rollstuhl nur mit Gedankenkraft bewegt werden kann. Ja, und das haben wir 1985 realisiert, indem wir die Alpha-Wellen angeknappert haben mit 36 Operationsverstärker. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Und Wolfgang Rudolph hat es geübt, Gedanken zwischen Spannung und Entspannung hinzukriegen und damit einen Cursor auf dem Bildschirm zu steuern, der dann ein Directory aufgerufen hat oder Ähnliches. So kann man manchmal 20 Jahre warten und dann kommt eine Idee und die Idee wird dann sogar in einer Ausstellung gezeigt. Ich stehe jetzt hier an einem Exponat, das heißt Retina-Implantat. Das heißt also, einem Blinden kann man heutzutage eine Netzhaut einsetzen und er soll wieder so ein bisschen sehen können.
Das ist jetzt in der Erprobungsphase. Man setzt da sehr viele Hoffnungen drauf, weil es das gleiche ja schon für ein Cochlea-Implantat, also für Leute, die taub sind, dass man das auch als Implantat einsetzen kann, möchte man jetzt eigentlich die gleichen Erfolge feiern beim Retina-Implantat. Es ist eine Sehprothese, die die Funktion der Netzhaut ersetzen soll. Momentan, dieses Jahr läuft die Erprobungsphase und es soll in einigen Jahren schon auf den Markt kommen. Man kann, wir haben ja hier so ein Hands-on, man kann das ja mal ausprobieren, wie es denn ist, dass der Besucher mal merkt, wie sehe ich denn mit so einer mit so einer Prothese. Man kann dann schon wieder Umrisse erkennen und ich denke mir, die Personen, die blind sind, für die ist das eine sehr große Hilfe.
Und das, was hier ersetzt wurde, ist natürlich eine Schwarz-Weiß-Prothese im Moment, aber Farbe kann man sich auch vorstellen.
Farbe kann man sich natürlich vorstellen. Ich denke mir, in einigen Jahren ist es vielleicht sogar auch möglich, dass man auch wieder dahin kommt, dass man farbig sehen kann. Aber für mich ist es jetzt schon erstmal ein Fortschritt, überhaupt die, dass man daran forschen kann und jetzt schon bei Patienten einsetzt, dass die Menschen wieder sehen können.
Herr Stolte, Sie sind der Pressemann vom HNF. Sie haben die ganzen Vorbereitungen auch alle mitgemacht. Wie sind denn draußen die Kollegen interessiert an dieser Ausstellung?
Die Resonanz ist sehr positiv. Also jetzt haben wir es ja auch bei der Pressekonferenz gemerkt, von den Journalisten her, aber auch mit Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, Besucher, die wir schon probeweise hier durch die Ausstellung geführt haben, die sind beeindruckt, was wir zeigen und vor allen Dingen auch beeindruckt, was es schon so alles gibt.
Wir stehen hier am Terminal von der Gesundheitskarte. Eigentlich müssten wir sie schon in der Tasche haben, denn die sollte ja 2006 eingeführt werden. Wo hakt es und wo klemmt es da?
Es hakt und klemmt an mehreren Fronten. Zum einen auf der politischen Ebene, dass eben immer noch nicht entschieden ist, was zum Beispiel auf der Karte drauf sein soll. Das ist immer noch ein Streit zwischen Datenschützern, zwischen den Krankenkassen, zwischen den Politikern. Da spielen ja eben sehr viele verschiedene Parteien eine Rolle und entsprechend ist da schwierig, einen Konsens zu finden. Aber es gibt eben auch noch technische Probleme, sodass es im Moment zwar Proberegionen gibt, wo die Gesundheitskarte getestet werden soll, aber im Grunde gibt es keine Aussage, wann sie denn tatsächlich kommen wird. Und was wird tatsächlich daraus sein? Das Stichwort ist die elektronische Patientenakte. Ob es sie geben wird, man weiß es nicht. Die Besucher bekommen an der Kasse gegen ein Pfand eine elektronische Gesundheitskarte und können dann hier, das ist einzigartig in Deutschland, wirklich diese Karte mal testen. Sie können quasi zum Arzt gehen und sich ein Rezept ausstellen lassen, können es auf dem Infoterminal nachsehen, was denn tatsächlich auf dieser Karte draufsteht und es letztendlich in der inszenierten Apotheke einlösen.
Also das Neue, was wir zeigen, ist, dass mittlerweile die Herzkatheterisierung, wie sie der Kardiologe im klassischen Herzkatheterlabor durchführt, simuliert werden kann in einer Echtzeitsimulation, die für angehende junge Ärzte und Kardiologen zum Training dient und damit Patienten ungewollte und unnütze Röntgenstrahlung erspart und letztendlich dem tätigen Arzt auch nötige Übung verschafft, den Katheter ordentlich einzuschwemmen. Und dies kann man in so einer technisch realisierten Echtzeitsimulation sehr gut üben und das zeigen wir unseren Besuchern hier in der Ausstellung und lassen sie es auch selbst durchführen.
Wollen Sie vielleicht auch den Besuchern ein bisschen die Angst nehmen, wenn die einmal vor einer Entscheidung stehen, dass das vielleicht bei Ihnen auch gemacht werden muss?
Auf jeden Fall, weil diese Simulationen natürlich auch zeigen, wie man heute solche klassischen Engstellen und Stenosen in den Herz-Kranzgefäß-Systemen behandeln kann. Man hat eine Erfahrung, indem man hier einmal selbst den Katheter einschwemmen kann und auch selbst einmal eine sogenannte Sprengung, eine Ballondilatation vornehmen kann. Oder, das werden wir im Rahmen von Führungen auch zeigen, dass man sogar einmal einen Stent, ein kleines Gittergerüst einführt, was dieses Gefäß wieder aufweitet und auch weit hält. Und über diese Erfahrung, dass ich das selbst einmal verinnerliche, wird dem Besucher sicherlich auch einiges an Angst und letztendlich auch einiges an Vertrauen gegeben.
War mal wieder ganz interessant vom Heinz-Nixdorf-Museumsforum zu hören. Da ist immer etwas Interessantes los und es lohnt sich immer, das zu besuchen. Aber bei uns neigt sich die Sendung dem Ende zu und wir sollten mal hören, was unsere Zuschauer auf die Box gesprochen haben.
Ja, hallo ihr zwei Wolfgang, hier ist Georg Scherer. Ich kenne euch schon seit fast der ersten Sendung und ich finde es super, dass ihr weitermacht. Lasst euch nicht unterkriegen. Es geht so wie bei den Dinosauriern. Die haben sich nicht verändert und sind ausgestorben. Macht weiter so.
Ciao. Das habe ich auch nicht verstanden jetzt. Sollen wir aussterben? Also so war das wohl nicht gemeint.
Aber dann kennen wir uns ja 25 Jahre.
Alter Kumpel.
Ja, hallo, hier ist der Uwe Neugebauer. Ich komme aus Datteln, höre eure Sendung regelmäßig und sie hat schon mein Hörverhalten etwas verändert. Vorne ein bisschen schöne Musik drauf, Computer Club 2 mittendrin und hinten schöne Musik drauf und schon hat man im Auto eine super Sendung mit einer guten Musik auch dabei. Ja, danke. Macht einfach weiter so. Tschüss.
Ja, aber die Musik ist doch nur ganz, ganz
kurz. Nein, er meint wahrscheinlich, er wünscht sich vorn und hinten Musik.
So.
Aber so, naja, weiß nicht. Ich rede lieber da und bringe Informationen rüber.
Hallo Wolfgang und Wolfgang. Ich wollte noch einen Kommentar dazu geben zu einer der letzten Sendungen, wo es um die Stimmen Bewertungen bei eBay ging. In letzter Zeit kommt es sehr, sehr häufig vor, dass die Verkäufer sich zwar schlecht anstellen, aber wenn man ihnen androht, eine schlechte Bewertung zu geben, drohen sie einem gleich mit Anwalt. Und was hat der normale Verbraucher schon für Möglichkeiten, sich gegen einen Anwalt zu wehren? Bis dann. Ciao.
Wenn man sachlich sagt, das und das ist nicht richtig, dann kann kein Anwalt auf der Welt was machen, außer der Anwalt verdient dann an dem Verkäufer. Also da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ehrlich sein, kurz und präzise das sagen, was beweisbar ist, fertig.
Fertig ist auch, glaube ich, jetzt die Sendung. So, das heißt also Daumen nach oben und ein Büpp.
Genau, ein Büpp.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.
Computer Club 2 wurde Ihnen präsentiert vom Heinz-Nixdorf Museumsforum. Erleben Sie vom 25. Oktober bis 1. Mai faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper und die moderne Heilkunst. Die Sonderausstellung Computer und Medizin in Paderborn zeigt Ihnen den Einsatz modernster Computertechnologie in Prävention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation. Über 100 Hightech-Exponate auf 1000 Quadratmetern. Mehr im Internet www.computer-medizin.de.